Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. In dieser Woche in etwas anderer Konstellation. Dadurch, dass ich jetzt an diesem Sonntagabend sehr, sehr spät erst nach Hause gekommen bin, haben Henrike und ich uns dann dazu entschieden, dass wir jetzt nicht mehr mitten in der Nacht gemeinsam aufnehmen, sondern ja, dass wir uns die Bälle so ein bisschen zuspielen. Wir haben 3-4 Themen ausgemacht vorher, über die wir eigentlich dann halt gemeinsam sprechen wollten. Und jetzt haben wir es in dieser Woche so gemacht, dass Henrike ihre Statements in Audionachrichten verpackt hat und ja, wir dadurch, ich will jetzt im übertragenen Sinne sagen, ins Gespräch kommen. Wir gehen ja mit sehr großen Schritten auf die US Open zu. In der kommenden Woche haben wir jetzt in New York schon die Qualifikationswettbewerbe. Und natürlich sind die US Open thematisch auch das bestimmende Element. In erster Linie dadurch, weil jetzt Ende der Woche Jannik Sinner seine Teilnahme in New York wirklich sehr, sehr überraschend für alle abgesagt hat. Denn er hatte, wir wissen es alle, ja über den Sommer immer wieder körperliche Probleme, hat jetzt auch zuletzt gefehlt und hat jetzt sich dazu entschieden, nicht in New York anzutreten, da er Knieprobleme hat, Beschwerden im rechten Knie, die es aus seiner Sicht nicht möglich machen, ja, anzutreten, beziehungsweise er das Fitnesslevel einfach nicht hat, um bei den US Open wettbewerbsfähig zu sein. Das hat die Tenniswelt echt schon so ein bisschen geschockt, weil wir uns ja in diesem Jahr auch dadurch, dass Carlos Alcaraz, zu dem kommen wir auch gleich nochmal, jetzt ja lange raus gewesen ist, eine Saison so langsam hinter uns haben, wo wir ganz selten mal alle Topspieler gemeinsam bei einem Turnier hatten. Und ja, das könnte natürlich auch in den nächsten Tagen wieder eine etwas größere Diskussion durchaus loslassen, denn Tennis wird vielleicht dann doch auch immer anspruchsvoller. Zumindest hat man den Eindruck, dass es immer mehr Absagen gibt, vor allem bei den Männern. Und ja, was Henrike dazu gesagt hat, das hören wir uns jetzt mal gemeinsam an.
Also mit der Absage von Jannik Sinner hatte ich tatsächlich so gar nicht gerechnet. Hatte ich nicht auf meiner 2026 Bingo-Karte. Mir war natürlich irgendwie bewusst gewesen, dass Jannik Sinner lange nicht gespielt hat und nach seinem Wimbledon-Triumph erstmal eine große Pause folgte, aber so richtig auf dem Schirm, dass das körperliche Ursachen haben könnte, hatte ich tatsächlich nicht. Insofern hat es mich natürlich überrascht und es ist grundsätzlich immer schade, wenn irgendwie ein Topspieler und dann auch noch die Nummer 1 der Welt bei einem Grand Slam fehlt. Gerade auch, weil weil Sinner natürlich der bestimmende Spieler irgendwie der letzten Zeit war und ist. Insofern ist es in der Hinsicht auf jeden Fall ein Verlust. Für Sinner selbst wird es natürlich extrem ärgerlich sein, einfach weil er gesundheitlich betrachtet ja ein wirklich dunkles Jahr hinter sich hat. Bei den French Open das frühe Aus aufgrund der Hitzeempfindlichkeit und dann jetzt halt die Verletzungsabsage aufgrund des Knies. Ist sicherlich nie gut und auch nie schön. Ob man sich da jetzt direkt Sorgen machen muss, weiß ich nicht. Das Thema hatten wir ja auch letzte Woche. Profisport bringt halt immer viele Zipperlein mit sich. Es ist natürlich einfach kein gesunder Beruf, kann man wirklich nicht sagen. Und dann können sich so Zipperlein auch mal häufen. Deswegen muss man einfach schauen, wie sich das jetzt entwickelt, auch über die Jahre. Ne? Geht das jetzt so weiter bei Jannik Sinner oder ist das jetzt wirklich etwas, was halt in diesem Jahr mal so war? Was ich natürlich gut finde, das gilt genauso, wie es für Alcaraz galt und gilt, dass ich schon den Eindruck habe, dass er der Gesundheit da den Vorzug gibt und sagt, okay, ich bin absolut nicht fit und dann trete ich auch nicht bei so einem Grand Slam an. Klar, er kann sich das mit seinen Erfolgen und seinem Status und auch seinen Punkten absolut leisten. Aber trotz dessen legt ja nicht immer jemand einen gesunden Menschenverstand an den Tag. Deswegen finde ich das sehr, sehr gut, dass er sich da die Pause auch gönnt. Und So ärgerlich das für ein Turnier natürlich irgendwie auch ist, wenn der Topspieler fehlt, kann es auch immer eine Chance sein. Denn es hilft jetzt mal platt gesagt erstmal allen anderen, weil der aktuell stärkste Spieler fehlt. Und das öffnet natürlich immer den Raum dafür, dass sich dann auch Dinge entwickeln können. Ob das jetzt konkret einem Carlos Alcaraz oder einem Alexander Zverev besonders in die Karten spielt, wird sich zeigen müssen, denn Alcaraz kommt ja aus einer langen Verletzungspause zurück. Da muss man eh mal schauen, wie jemand dann so drauf ist. Und Zverev tut sich derzeit leistungsmäßig ja auch so ein bisschen schwer. Und deswegen haben wir da dann bei den Herren, ähnlich wie bei den Damen, im Prinzip die Situation. Das können wir dann natürlich auch in unserer letzten Grand Slam-Vorschau des Jahres auch noch mal ausbreiten, dass ich nicht glaube, dass man so richtig mit einem Favoriten oder auch einem harten Favoritenkreis in das Turnier geht. Das ist dann halt mehr so ein, ja, die könnten es packen, aber ob sie es tun, muss ich zeigen. Und insofern macht es das natürlich spannend. Unterm Strich muss man sagen, für Sinner blöde, auch fürs Turnier irgendwie blöde, aber es kann natürlich auch Chancen einräumen, was Spannendes zu erleben.
Spannend bleibt, um das nochmal zu ergänzen, aus meiner Sicht, zumindest für die Zukunft, natürlich dann auch echt so ein bisschen die Frage, ob sowas jetzt häufiger vorkommt. Ich habe es gerade angerissen. Das könnte natürlich auch eine etwas, ja, weitergezogene Diskussion werden, aber wird ein Jannik Sinner vielleicht immer mal wieder so das eine oder andere Turnier im Jahr haben oder vielleicht auch den einen oder anderen Grand Slam, den er dann einfach zwangsläufig absagen muss, um seinen Körper auch so ein bisschen zu schonen. Gerade jetzt nach dieser Saison natürlich ein Thema, was bei Jannik Sinner ja vielleicht auch viel größer geworden ist. Das haben wir hier im Podcast auch schon mal besprochen, als Sinner es selber gerne hätte und es vielleicht sogar auch angebracht ist. Denn jeder Tennisspieler kann natürlich auch mal einfach Knieprobleme haben. Das ist davon ja eigentlich fast losgelöst. Wer jetzt wieder zurückkommt bei den US Open und sich dazu entschieden hat, definitiv jetzt sein Comeback zu geben, ist Carlos Alcaraz. Ja, eine Handgelenksverletzung gehabt, lange, lange raus gewesen, auch immer wieder das Comeback verschoben. Ich muss persönlich sagen, ich habe jetzt sogar eher auch damit gerechnet, dass er New York auch noch auslässt und dann sogar eher schon Richtung Saisonvorbereitung 2027 geht und wir ihn dann vielleicht sogar auch erst bei den Australian Open beziehungsweise dann im australischen Tennissommer so richtig wiedersehen offiziell. Er hat sich jetzt für die US Open entschieden. Das spricht dafür. Handgelenksverletzungen sind ja immer sehr kompliziert, dass die definitiv ausgeheilt sein wird und er sich bei 100% fühlt, weil gerade bei so komplexen Sachen wie Handgelenk sind die Spieler eher dazu geneigt, und das hat er aus meiner Sicht ja auch richtig gemacht, da ein bisschen länger zu warten. Was Henrike dazu sagt, das hört ihr hier.
Zunächst einmal freue ich mich natürlich für Carlos Alcaraz, dass er nach seiner Handgelenksverletzung, die er sich in Barcelona zugezogen hat, jetzt seinen Comeback bei den US Open geben kann. Das waren immerhin 4 Monate Pause, in denen er die French Open verpasst hat, Wimbledon und auch die Titelverteidigung in Montreal und Cincinnati nicht antreten konnte. Insofern ist es einfach toll für ihn und auch für den Tennissport, dass er jetzt zurück ist. Ich finde auch stark, dass er sich die Zeit genommen hat, zu heilen. Also ich hatte wirklich den Eindruck, dass er seiner Gesundheit da den Vortritt gegeben hat. Und das ist super, dass er nicht versucht hat, überstürzt zurückzukommen. Und alles, was jetzt passiert, muss man mal schauen. Klar, als Titelverteidiger jetzt ganz ohne Matchpraxis in so einen Grand Slam zu gehen, ist ein Brett. Scheißegal, ob du Alcaraz heißt oder Sinner oder wer auch immer. Da muss man einfach mal schauen, wie er da reinfindet. Und da will ich auch gar nicht irgendwie einschätzen, dass es so oder so sein wird. Ich traue ihm sportlich extrem viel zu. Ich kann mir auch absolut vorstellen, dass er da schnell in seinen Rhythmus findet. Aber ich fände es auch absolut normal und nachvollziehbar, wenn er nach so einer langen Pause eben nicht sofort auf 100% ist und dann halt auch früh scheitert. Das muss man jetzt einfach mal abwarten, was er schafft. Schafft er was nicht, das dann halt erstmal nicht. Ich meine, als Nummer zwei, die er dann reingeht ins Turnier, glaube ich ja, Nummer zwei, hat er natürlich die Chance auf ein entsprechendes Losglück, dass dann in der ersten Runde vielleicht nicht sofort das härteste Brett wartet und machbare Gegner in den ersten Runden kommen, aber man weiß es natürlich auch nie ganz genau. Üben kann er natürlich im Mix jetzt mit Serena Williams. Insofern muss man da auch mal schauen, wie er drauf ist. Mich würde natürlich auch mal interessieren, ob seine Verletzung vielleicht auch eine Auswirkung da auf seine Bewegung hat, ob er da vielleicht mit dem Handgelenk irgendwie den Schlag verändert hat, muss man auch mal schauen. Aber spannend wird es auf jeden Fall, auch weil mit Jannik Sinner ihm natürlich jetzt auch irgendwie der große Rivale fehlt. Da haben ja viele darauf gewartet, dass dann Sincaras oder Aller, nee, Sincaras ist, glaube ich, die Bezeichnung, dass das jetzt halt wieder stattfindet und das passiert nicht. Das wird Alcaraz natürlich mehr Aufmerksamkeit geben. Aber letztlich würde ich sagen, man muss einfach nehmen, was da kommt. Und das wird alles okay sein auf die eine oder andere Art und Weise. Und ich sage mal, Hauptsache gesund.
Ja, also so viel zu den beiden Topspielern der letzten Jahre auf der ATP-Tour. Kommen wir zu einem Thema, ja, was auch direkt mit den US Open zusammenhängt, nämlich die Wildcard-Vergabe. Ihr werdet das sicherlich verfolgt haben. Serena Williams hat jetzt keine Wildcard für die US Open bekommen und wird nicht im Einzel antreten. Genau dasselbe ist auch beispielsweise, das erwähnt Henrike gleich auch, im Stan Wawrinka passiert. Und ja, Wildcard-Vergaben sind ja wirklich so ein Thema für sich. Das wird Henrike gleich auch noch mal ein bisschen erläutern. Und ich finde es halt sehr spannend, dass sie ihr Statement damit anfängt, das hört ihr gleich, dass sie zum Thema Serena und Wildcard ja nicht so richtig eine Position hat, kann ich auch durchaus verstehen. Kann ich gleich noch mal einen Satz zu sagen? Hören wir erst mal rein, was Henrike dazu gesagt hat.
Bei Serena Williams und der Frage, warum sie keine Wildcard gekriegt hat, und da muss man mal fragen, ob sie wirklich keine Wildcard gekriegt hätte, tue ich mich irgendwie ein bisschen schwer, so eine ganz klare Position zu finden. Ich hätte es absolut nachvollzogen können oder nachvollziehen können und es auch okay gefunden, wenn Serena Williams eine Wildcard bekommen hätte. Sie ist nun mal die bestimmende US-amerikanische Spielerin der letzten 2 Jahrzehnte gewesen und hat den Sport einfach auch massiv geprägt. Insofern hätte ich das sowohl aus einem Leistungsaspekt im Sinne des Respekts vor dieser Leistung als auch mal hart aus einer PR- und Vermarktungsseite absolut verstanden, wenn die USTA sagt, ja, mache ich. Weil sie zieht einfach die Massen an und das zahlt sich dann für ein Turnier aus. Und da guckt natürlich auch ein Turnier wie die US Open am Ende auf die Summe. Und ganz ehrlich, im Vergleich zu einer Wildcard für Serena verstehe ich zum Beispiel die Wildcard für Venus Williams nicht. Denn Venus hat inzwischen so viele Wildcards für Turniere bekommen und tendenziell dann nicht mehr so die Leistung abgeliefert, dass ich es dann inzwischen, und da kann man definitiv auch anderer Meinung sein, es nicht mehr ganz nachvollziehen kann, denn ich denke, irgendwann muss dann irgendwie der Respekt vor der aktuellen Leistung oder dem Gegenwert dann, weiß ich, auch Vorrang vor der Lebensleistung haben, finde ich. Aber gut, das, wie gesagt, kann man wahrscheinlich so oder so sehen. Was mich an der Sache mit Serena aber ehrlich gesagt viel mehr beschäftigt, ist, dass ich mir eigentlich nicht so ganz vorstellen kann, dass die USTA ihr keine Wildcard angeboten hat oder ihr die verwehrt hätte, wenn sie die gewollt hätte. Also irgendwie kann ich mir das nicht so ganz vorstellen, dass die gesagt hätten, ja, Venus kriegt die, aber Serena nicht. Deswegen, und es ist ja wohl auch so gewesen, dass sie die achte Wildcard, die USTA, ziemlich lange offen gelassen hat, ehe sie sie dann an Sophia Kennen gegeben haben. Insofern stelle ich mir jetzt die Frage, ob Serena Williams die Wildcard vielleicht selber abgelehnt hat oder irgendwie eine Frist hat verstreichen lassen oder vielleicht sich auch gesundheitlich nicht gut gefühlt hat oder sich nicht sicher genug war, weiß ich nicht. Aber da ist es für mich halt irgendwie auch durch, ne? Weil ganz ehrlich, das ist halt ein Fakt, den man annehmen muss, aber wie es dann wirklich gelaufen ist, können wir am Ende nur Serena und die USTA fragen und bis das keiner tut, ja, spekulieren wir darum. Und sind wir mal ehrlich, das Thema Wildcards ist sowieso immer so eine Geschichte, weil es ist immer ein bisschen schwierig, dabei fair zu sein. Letztlich ist die Wildcard ein Bonbonchen, ein Bonus, ein Goodie und basiert auf einer kleinen Personengruppe, die da am Ende eine subjektive Entscheidung trifft, die dann oft hoffentlich auf einem halbwegs nachvollziehbaren Entscheidungsgrund besteht, aber am Ende natürlich mit einem ganz hart fairen Leistungsvergleich nichts zu tun hat. Klar, auch Rankings sind nie ganz hundertprozentig gerecht, aber letzten Endes ist das wenigstens irgendeine Form von halbwegs vergleichbarer Basisgrundlage, wo man sagen kann, okay, verstehe ich, warum du eine Wildcard bekommst oder nicht. Ist dann am Ende immer so eine Frage. Na klar, Turniere nutzen Wildcards natürlich immer, um lokale oder zukräftige Spielerinnen und Spielerinnen zu ködern. Aber gerade bei den Grand Slams hat es dann, finde ich, oft noch mal mehr ein Geschmäckler als bei vielen anderen Turnieren, wo dann gerne mal geschachert wird oder natürlich die Wildcards überproportional an Spieler verteilt wird, die dann aus dem eigenen Land kommen, aber die es vielleicht, siehe Venus Williams, nicht unbedingt verdient hätten. Insofern ist das immer so schwierig, weil kann man ja jetzt auch mal gucken, siehe Stan Wawrinka, ne? Der hatte um eine Wildcard gebeten und ist als ehemaliger US Open-Sieger und beliebter und hochverdienter Spieler einer, wo ich gesagt hätte, jo, gebe ich dir auf jeden Fall, und der hat sie nicht bekommen. Ne? Gut, wir werden es nicht herausfinden, was da die Entscheidungsgrundlage ist, aber hey, am Ende ist es so, wie es ist. Sie hat sie nicht bekommen, nicht genommen, und damit werden wir dann jetzt wohl leben müssen.
Ja, das Thema Wildcards ist ja wirklich ein Fall für sich, weil Enrique hat es auch erzählt, dass ja auch Wildcard im Grunde eigentlich eine Art Währung ist im Tennis und es durchaus ja auch so ist, dass die Wildcard-Vergabe eigentlich genau genommen ein eigener Markt ist, also wo auch ja Gelder fließen, Gefälligkeiten stattfinden. Das ist nun absolut kein Geheimnis. Das ist ja irgendwie, finde ich, auch total nachvollziehbar natürlich. Denn so eine Wildcard kann ja für Spielerinnen und Spieler, ob jetzt bei einem Grand Slam oder selbst bei einem Challenger oder ITF-Turnier, eine große Chance eröffnen und damit auch die Karriere natürlich einfach nachhaltig beeinflussen. Wer keine Wildcard bekommen wird, das ist Nick Kyrgios, denn ja, dem droht eine Sperre von bis zu 4 Jahren. Er wurde positiv auf Kokain getestet und natürlich kann man sich jetzt die Frage stellen, werden wir ihn überhaupt noch mal wiedersehen? Enrique hat da ja jetzt sehr ausführlich sich zu geäußert, denn ich will daher gar nicht so viel vorwegnehmen, vielleicht am Ende noch ein bisschen was ergänzen, aber ich finde, sie bringt das sehr, sehr gut auf den Punkt.
Dass ich in diesem Jahr noch mal über Nick Kyrgios spreche, hätte ich auch nicht erwartet, weil für mich ist er eigentlich schon gar kein Spieler mehr. Er ist natürlich technisch betrachtet immer noch einer, sich nicht offiziell vom Sport zurückgezogen, aber so richtig auf dem Schirm habe ich ihn eigentlich auch nicht mehr. Und jetzt seine Dopingsperre finde ich tatsächlich ein schwieriges Thema, einfach weil es sehr vielschichtig ist. Auf einer sachlichen Ebene ist es natürlich klar. Kokainkonsum ist laut Anti-Doping-Regularien verboten und wird je nachdem, ob es in oder out of competition passiert ist, unterschiedlich hart bestraft. Aber unterm Strich gilt es als Doping. Gerade auch, weil, wie ich finde, es bei einem Kokainkonsum auch deutlich schwieriger ist, als bei so mancher anderen Substanz zu argumentieren, dass man das irgendwie unbewusst genommen hat. Kann man wahrscheinlich auch was zusammen konstruieren. Aber am Ende muss man sagen, ne, Dopingverstoß ist Dopingverstoß. Kyrgios hat den bewussten Konsum ja auch eingeräumt. Insofern, shit happens, hasse Pech. Dann musst du mit der Strafe leben können, die du dann kriegst, und das akzeptieren, was er ja auch tut. Also, so ist zumindest mein Eindruck. Ist natürlich jetzt ein bisschen ironisch, weil ausgerechnet Nick Kyrgios früher schon ein sehr scharfer Kritiker von Dopingsündern war. Ne? Also, da hat er ja Simona Halep auch schon mal hart ins Gebet, will ich schon sagen, also hart in die Mangel genommen. Und dann konnte ich es auch verstehen, dass sich Simona Halep da durchaus sich da jetzt auf Instagram halt zu einem Kommentar hat hinreißen lassen, wie sich das Leben dann schon mal ändern können und es dann schon eine interessante Art hat, den Unterschied zwischen einem Unfall und einer Entscheidung darzustellen. Ist natürlich immer auch noch die Frage, ob sich Simona Halep wirklich damals nicht entschieden hat, aber so tief will ich gar nicht einsteigen. Was sie nur dann auch noch gesagt hat, und das finde ich eigentlich den Aspekt, der mich mit dieser ganzen Doping-Geschichte oder Drogenkonsum-Geschichte von Nick Kyrgios irgendwie auch beschäftigt hat. Sie hat gesagt, never kick someone when they are down. Und das ist irgendwie so der Punkt, der mich auch am meisten beschäftigt hat. Nicht nur, weil ihn jetzt natürlich irgendwie jetzt ins Fettnäpfchen getreten ist und er vielleicht der einen oder anderen Person eine Entschuldigung schuldet für die Kritik, die er ihnen entgegengebracht hat, sondern weil sein Dopingmittel der Wahl nun mal in erster Linie eine Droge ist und Drogen natürlich tendenziell dann genommen werden, wenn es einem nicht gut geht oder wenn man sie mal nimmt, dazu führen kann, dass man schnell in Probleme kommt. Und das trifft bei Kyrgios vermutlich den Kern, denn Nick Kyrgios war schon immer einer, der mit dem Druck und den Erwartungen, die mit seinem Talent kamen, zu kämpfen hatte. Das hat er ja in seinem Statement auch noch mal deutlich gemacht. Und ich fand diesen Satz sehr bezeichnend, dass er gesagt hat: I've always said I didn't choose tennis. Tennis chose me. But letting go of something that has been my whole life is one of the hardest things I've ever had to face. At times I felt helpless and alone. None of that excuses what I did. Und ich glaube, das fasst es schon auch zusammen, was man am Ende bottomline unter die Karriere von Nick Kyrgios packen kann. Er ist Tennisprofi geworden, weil er unfassbar gut Tennis spielen kann und nicht unbedingt, weil er immer Tennisspieler werden wollte oder Tennisprofi werden wollte. Denn Tennisprofi zu sein oder auch Profisportler zu sein, ist einfach am Ende auch eine sehr einsame Angelegenheit. Besonders wenn man halt weder mental noch körperlich der stabilste ist. Und das, glaube ich, trifft auf Nick Kyrgios absolut zu. Am Ende ist es natürlich immer so dieses Spiel, nur weil du Talent für etwas hast, heißt es ja nie, dass du A, verpflichtet bist, diesem Talent nachzugehen und B, dass dich dieses Talent dann auch glücklich macht. Und ich glaube, dass dieses Spannungsfeld am Ende das ist, was ihn auch so ein bisschen erdrückt hat. Und das jetzt auch noch mal so durch diesen Drogenkonsum oder diesen jetzt öffentlich gemachten Drogenkonsum noch mal so gezeigt zu bekommen, hinterlässt in mir einfach auch Mitleid, muss ich ganz hart sagen. Er tut mir auf einer persönlichen Ebene leid. Und zwar nicht, weil er eine Strafe bekommen hat. Die hat er verdient. Ne? Da muss man jetzt auch mal hart sagen, es gibt Dopingregularien, die sind für einen Grund da. Und wenn es dich erwischt, dann erwischt es dich und dann musst du mit der Konsequenz leben. Das tut er ja auch. Und natürlich will ich auch nicht unkritisch gegenüber Nick Kyrgios sein, der eben einfach auch ein schwieriger Typ ist, der eine ganze Reihe Fehler gemacht hat, bei denen er wahrscheinlich auch öfter Glück hat, was Strafen angeht. Nehmen wir zum Beispiel die Anschuldigung häuslicher Gewalt seiner ehemaligen Freundin, die er ja auch in Teilen dann zugegeben hat. Und trotzdem bleibt am Ende irgendwie so diese Trauer. Trauer ist vielleicht zu viel, aber einfach dieses blöde Gefühl zurück, dass er am Ende eine Figur ist, die an ihrem eigenen Weg gescheitert ist. Dass er am Ende eine Tenniskarriere eingeschlagen hat, die ihn wahrscheinlich unglaublich viel auch gegeben hat, ihn hochgetragen hat, die Leute sind begeistert und ich meine, er ist ein fantastischer Tennisspieler und wenn man sich überlegt, wenn sein Körper und sein Geist mitgemacht hätte, was aus ihm hätte werden können, aber dass genau das, was ihn auf der einen Seite so hochgetrieben hat, ihn am Ende auch ganz hart hat fallen lassen. Und das ist am Ende irgendwie traurig zu sehen.
Ja, und das ist halt genau auch so ein Punkt, finde ich, den Enrique angesprochen hat. Nick Kyrgios wird wahrscheinlich, wenn wir irgendwann mal auf seine Karriere dann auch mit ein bisschen Abstand zurückblicken, also von dem Tag an, wo er wirklich ganz offiziell auch sagt, es ist Schluss. Denn Enrique hat es gesagt, böse Zungen sagen ja, der hat eigentlich schon lange aufgehört. Dann wird es so sein, dass wir wahrscheinlich sagen, er war eigentlich eine ganz tragische Figur dieses Jahrzehnts, dieser Zeit, in der andere Spieler so dominant aufgespielt haben. Ich glaube, man muss ihm, das klingt jetzt fast so ein bisschen schon wie so ein Nachruf, aber man muss ihm, glaube ich, einfach hoch anrechnen, dass er dieses Wimbledon-Finale erreicht hat. Und ich glaube, das ist auch, wenn man mal so ein bisschen ja, über das Ansehen spricht, das er in der breiten Bevölkerung hat, glaube ich, etwas ganz, ganz Wichtiges gewesen. Denn ich würde die These aufstellen, wenn das nicht passiert wäre, gäbe es noch viel mehr Leute, die ganz, ganz anders und damit meine ich viel, viel negativer über ihn sprechen. Von daher ist das, glaube ich, nachhaltig wichtig für ihn, dass er sich sportlich zumindest einmal so beweisen konnte und da auch in der Phase war, wo er dann halt auch körperlich in der Lage war, so gut zu spielen. Denn das dürfen wir in erster Linie jetzt nicht vergessen bei jetzt dieser drohenden Sperre und natürlich auch sonstigen Dingen, die so vorgefallen sind in der Karriere von Nick Kyrgios. Er hatte halt auch einfach das Pech, dass er nicht nur vom Kopf her, sondern auch von der Physis her als Profisportler in einem Körper lebt, der dafür eigentlich gar nicht gemacht ist. Ich glaube, das kann man so auf den Punkt bringen. Und von daher, ja, komme ich halt genau zu diesem Punkt, dass ich glaube, eigentlich ist Nick Kyrgios in vielerlei Hinsicht eine sehr tragische Figur des Tennissports. Wenn ihr dazu vielleicht noch was loswerden wollt, vielleicht eine ganz andere Meinung habt, auch zu den Themen, die hier sonst heute auf den Tisch gekommen sind, schreibt uns gerne eine Mail, kontakt@tennisproleten.de. Besucht die sozialen Netzwerke, ihr findet uns auf den gängigen Plattformen unter Tennisproleten. Dort könnt ihr uns schreiben, kommentieren, weiterleiten, was auch immer euch gefällt. Empfiehlt natürlich auch gerne diesen Podcast hier. Ja, und in ein paar Tagen gehe ich mal ganz stark davon aus, werden wir dann hier eine US Open-Vorschau machen, denn das letzte Grand Slam-Turnier des Jahres steht an. Bis dahin wünsche ich euch ganz viel Spaß mit den Tennis-Events in den kommenden Tagen. Und dann hören wir uns hier an dieser Stelle wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss.